Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Morgens, mittags, abends, nachts. Wenn ich aufstehe, wenn ich laufe, was, egal was ich mache, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Und das ist auch mein Thema heute, Gebet. Gebet ist ein aktives Ereignis. Gebet, das ist, was unser Leben formt und prägt. Ich kann mir einen Christen nicht vorstellen, der nicht betet. Christen sind Menschen, die mit Gott reden, mit dem Himmel telefonieren. So, ich möchte dich auch ganz herzlich einladen zu den Gottesdiensten mit Joseph Hedgecock. Der hat so ganz fein und so plastisch dargestellt, weißt du, ein Schaf telefoniert mit dem Himmel, mit dem Herrgott. Und wir sind Christen und Kinder Gottes, die mit dem Himmel telefonieren und mit dem Himmel sprechen. Ein Gespräch immer wieder, frag doch den Herrn, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht stimmt, irgendwas querläuft oder irgendwo ein Problem auftaucht, red mit dem Herrn. So, das ist mein Thema heute, Gebet, ein aktives Ereignis, ein aktives Erlebnis. Das Gebet ist der Schlüssel für die Veränderung in unserem Leben. Ich lade dich ganz herzlich ein, am Freitag, keine Angst, die Herkunft der Dämonen. Die meisten Christen haben keine Angst, keine Ahnung von Dämonen. Was sind die Dämonen? Dämonen sind nicht gefallene Engel. Dämonen, die gefallenen Engel haben hier unten nichts zu suchen. Die gebundenen Engel sind, gefallene Engel sind gebundene Engel. Sind Engel, die also nicht frei rumstolzieren, weil manche Christen sagen, Dämonen sind gefallene Engel. Nein, das sind deine blöden Gedanken, die in deinem Kopf kursieren. Das sind Dämonen, Geister. Und deshalb, ein Engel, mit dem Engel hast du nichts zu tun. Und wir haben ja im Judas Kapitel Vers 6 und bis Vers 8, da steht ja drin, also die Unwissenden, die dummen Christen und so weiter, die wissen gar nicht, sie lästern die Autorität. Ein Engel ist eine Autorität, hat nichts mit Dämonen zu tun. Also ein Aufklärungsabend wird es sein, die Herkunft der Dämonen und wie verhalten wir uns. Die Dämonen sollen wir vertreiben in Jesu Namen, dazu haben wir Autorität. Blöde Gedanken auszutreiben und sagen, Schluss damit. Komm nicht nochmals, diesen Gedanken will ich nicht haben, Luftschlösser bauen und alles mögliche, da fängt das alles so an. So, nur nebenbei, lade ich herzlich ein für Samstag. Was passiert bei der Entrückung? Das nächste große Weltereignis wird sein, die Entrückung der Gemeinde Jesu. Dann am Sonntag früh haben wir um 10 Uhr einen Gottesdienst, lebe aus der Herrlichkeit Gottes. Auch ganz arg wichtig, wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben, bewusst mit Gott zu leben, bewusst Gott in unserem Leben haben, bewusst Gott einkalkulieren, dieser Unbekannte, das ist Gott. Ich plus Gott. Und dann immer wieder Gott einbeziehen. Und dann abends um 20 Uhr, ich lade dich für abends ein, da wird Joseph Hedgecock hier sein, höre auf die Stimme Gottes, er hat noch ein paar andere Botschaften, die er so in der kurzen Zeit, er wird nur 2 Stunden sprechen, deshalb macht ihr Zeit, wir werden abends nicht so viel singen, sondern wir werden ein Lied singen und dann werden wir gleich die Botschaft hören. Er kommt extra aus Riga, so weit her, macht hier Zwischenstationen nur für uns. So, und ich möchte dich herzlich einladen, wenn er schon so weit herkommt und uns dient, komm und höre Gottes Wort und sag anderen auch, dass auch sie kommen möchten. Wir wissen nicht, wie lange wir diesen Bruder haben. Er dient Gott mit Freuden, hat sehr viel Negatives erlebt. Eigentlich ist er vom Glauben abgefallen gewesen, nachdem er gesehen hat, was die Leute mit seinem Vater gemacht haben. Sein Vater war Pastor und der Pastor wurde kritisiert, der Pastor wurde schlecht gemacht, hat man Probleme gemacht. Weißt du, die Gemeinde ist nicht die heiligste. Auch wenn so viele Fromme darunter sind. Weißt du, manchmal können Heilige sehr gehässig sein. Und das hat er gesehen. Also, weißt du, wenn die Christen sind, wenn die Liebe haben, wenn die an Gott glauben, dann verhalten sie sich anders. Aber das war nicht der Fall. So, nur nebenbei. Diese Gottesdienste sind da und durch die Tiefen, wo er gegangen ist, hat er dann Gott wieder ganz neu kennengelernt. Weißt du, und das neue Gebot, das ich euch gebe, liebt euch einander. Liebt euch einander. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn du die Leute nicht verstehst. Das Gebet ist ein wichtiges Ereignis in unserem Leben. Wenn du einmal eine Gebetserhörung erlebt hast, kannst du nicht mehr lassen, kannst nicht mehr aufhören. Dann möchtest du immer mehr Gebetserhörungen haben und das steigert sich. Und wenn du einmal erlebt hast, Gott hat hier geholfen, Gott hat mich geheilt, Gott hat mich berührt, Gott hat mich beschützt, Gott hat mir mich versorgt oder mir etwas gegeben, dann merkst du, das Gebet ist eine wunderbare Sache. Und dann möchtest du nur mehr davon haben. Also unser Leben ist so schwer, so hart. Wenn du die Christen anguckst, mir tun die Christen leid. Ich müsste eigentlich heulen. Der hat Krebs, der hat Tumor, der ist arbeitslos geworden. Der andere hat andere Handicaps und andere Probleme. Weißt du, den Christen geht es nicht gut. Und nicht nur den Christen, auch den Weltmenschen. Und es wird noch immer schlimmer werden. Warte mal ab. Wenn die Flüchtlinge sich da niederlassen, jetzt weiß man nicht, was mit denen passiert. Wo bleiben sie? Aber die werden irgendwo bleiben. Und wir müssen uns auf lange Zeit einstellen. Weißt du, da wird der Euro nur noch 50 Cent wert sein. Alles wird teurer. So, nur dem Weib. Das Leben ist kein Spaziergang, das Leben ist ein Kampf und jeder muss gucken, wie komme ich durch. Und der Schlüssel dazu ist beten. Beten, beten und nochmals beten. Beten verändert die Situation, vor allem deine Situation, deine Einstellung, dein Verhalten. Beim Beten passiert unheimlich viel und ich möchte dir aus meiner eigenen Erfahrung dir etwas weitergeben. Weißt du, da denkst du, Gott macht ein Wunder, Gott macht kein Wunder, sondern du bekommst Abstand von der ganzen Geschichte. Verstehst? Das ist genauso, als wenn du eine Nacht darüber schlafen würdest. Und dann gehst du an die Sache ganz anders ran. Also das ist Beten. Du bekommst Abstand, du siehst, Gott hat das in der Hand, Gott hat die Kontrolle über das. So, Beten, da spielt sich was ab, wenn du betest. Gott ist in Arbeit und vor allem dein Geist. Gott schließt dir bestimmte Dinge auf. Du hast Abstand und da siehst du von oben, von der Seite, von links, von vorne, von hinten, siehst du die Dinge, wie das Leben wirklich aussieht, wie man sich verhält. Du löst dich von bestimmten Vorgängen und sagst, nee, da merke ich, wo das dahin führt. Wenn ich noch weiter so mich darauf konzentriere und mich versteife, nach Nahum Kapitel 1, Vers 7, der Beter weiß, der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Der Herr kennt die, die auf ihn trauen. Und Beten ist ein Zeichen, ich vertraue Gott. Ich hoffe auf ihn. 5. Mose 4, Vers 31, da lese ich ebenfalls, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Gott freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Papa, ich habe da ein Problem, hier drückt mir der Schuh. Hier verstehe ich die Welt nicht. Hier komme ich nicht weiter. Gott ist ein barmherziger Gott und er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Wird auch den Bund nicht vergessen, den er mit deinen Vätern geschworen hat. Den Bund, er wird nicht vergessen. Gott hält das, was er durch Jesus versprochen hat, was er durch die Apostel versprochen hat. Das sind unsere Väter. Was er durch die versprochen oder denen versprochen hat, die zum Glauben gekommen sind durch die Apostel und die Gott dir gedient haben, das sind alles Väter und Mütter in Christus, die uns versorgt haben, die uns und so weiter den Bund Gott mit den Menschen gemacht hat. Wer betet, der hat etwas, wo er sich festhalten kann, ist ein Ereignis, ein Erlebnis. Wer betet, der geht zu Gott einkaufen. Weißt du, und das solltest, wenn du zum lieben Gott gehst, du solltest zuerst mal einen Einkaufszettel machen. Was will ich heute von Gott erbitten und erkaufen? Weißt du, nicht nur, ich guck, was er so hat. Nein, da wirst du natürlich alles mitnehmen und am Schluss geht es dir wieder. Wie ich dir erlebt habe, als die ersten DDR-Leute kamen mit ihren 100 D-Mark-Scheinen, da haben sie eingekauft und sie haben gemerkt, alles, was im Korb ist, kann ich gar nicht bezahlen. Verstehst du? Du musst überlegen, kann ich das auch nach Hause tragen? Also ein Zettel, was will ich wirklich mitnehmen, was brauche ich heute? Und wir sollten nicht zu viel einkaufen beim lieben Gott. Täglich sollten wir ihn bitten, unser tägliches Brot gib uns heute und für morgen. Und übermorgen betet es wieder weiter. So, und Gott will nicht, dass wir auf Vorrat einkaufen. Das verfault und verschimmelt alles. Die Israeliten haben Manna gesammelt auf Vorrat, dass sie 6 Tage nicht mehr sammeln müssen. Das wäre doch schön, prima. Nein, Gott will, dass wir jeden Tag zu ihm kommen und jeden Tag ihm was bitten und jeden Tag uns von ihm beschenken lassen und jeden Tag uns von ihm versorgen lassen. So, man betet, wenn man in eine Not geraten ist, wenn man krank ist. Wann betet man? Beten ist ein Ereignis, etwas, was man tut, wenn irgendwie, ja, nichts mehr läuft, nichts mehr geht. Wenn die Not so groß ist, wenn man ein Wunder braucht. Man betet, wenn man Schwierigkeiten hat. Frag dich selbst, wann hast du zum letzten Mal richtig gebetet und so Gott richtig geschrien? Und immer, wenn die Kinder Gottes geschrien haben, hat Gott gehandelt. Da ist immer was passiert. Immer. Man betet, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man die Orientierung verloren hat. Weißt du, da sollte man nicht weiterrennen, wenn du keine Orientierung hast und nicht mehr weiter weißt und in der Bibel nichts findest, in der Predigt nichts hörst, verstehst, wenn du nichts begreifst, setz dich hin, bleib ruhig und dann warte und bitte den Herrn, führe mich. Und die Bibel sagt, wenn wir stille sind und gerade in der Stille ist, wo die Herz zur Ruhe gekommen ist, wo dein Ärger aufgehört hat, wo du den ganzen Dampf abgelassen hast, da beginnt Gott mit uns zu reden und uns zu führen. Man betet, wenn die Ärzte nicht mehr weiter können, wenn die Bank nicht mehr weiter weiß, wenn der Chef nicht mehr weiter weiß. Man betet, wenn in einem Leben nichts mehr weiterläuft. Und da betet man. Man betet, wenn man keinen Schutz mehr hat, alle Schutzgeister einen verlassen hat, alle Versicherungen, alle Sicherheiten und Sicherungen durchgebrannt sind, wenn man Gottes Eingreifen braucht, wenn es um Leben und Tod geht. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, steh mir bei. Und diese Gebete werden erhört. Das ist Herzensschrei. Gebete müssen immer aus dem Herzen kommen, nicht aus dem Kopf. Weißt du so, kommen Leute immer wieder zu mir, Pastor, mal du das, kannst du mir ein Gebet aufschreiben, was ich beten sollte. Weißt du, das ist mein Gebet, wenn ich dir aufschreibe, was ich denke, das könnte ich brauchen. Aber du musst so beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist, Entschuldigung. Aber so, wie dein Herz dir sagt. Fang an, mit dem Herzen zu beten. Man betet, wenn man ein Wunder braucht, Wenn du sagst, hier hilft nur noch das Gebet, hier hilft nur der Herrgott, hier hilft nur etwas Übernatürliches. Man betet, wenn alles Menschliche nichts mehr nützt, ist ein Ereignis. Da passiert etwas, man betet, wenn es um die Ewigkeit geht, wenn man am Tor der Ewigkeit steht, verstehst du? Und da nützt nichts mehr, jetzt rufen sie den und rufen sie den, dann ruft man den Herrn an, wenn man am Tor der Ewigkeit steht, wenn man im Sterben liegt. Verstehst du? Da braucht man Trost. Da braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und ihn über den Jordan führt. Und wenn man betet, und das ist das Schöne dabei, und man betet nicht sonst irgendwie so Larifari, man betet, wenn man etwas erwartet. Ich erwarte was von Gott, dass er mir hilft, dass er mir eingreift in meinem Leben. Beten ist ein aktives Ereignis, ist ein Vorgang in der geistigen Welt, in der unsichtbaren Welt, ist ein Vorgang des Geistes, ist ein Vorgang der Seele. Meine Seele schreit zum Herrn, ruft zum Herrn. Schau, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Der war der Sohn Gottes. Sogar der Sohn Gottes musste beten. Vater, wenn dein Wille ist, lass den Kelch vorbeigehen. Weißt du, es hat ihm auch nicht wohl getan, dieser Kelch, dieses Kreuz. Verstehst du, Vater, wenn es dein Wille ist, der dreimal gebetet. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, er hat mit großem Geschrei gebetet. Er hat nicht gebetet, oh Vaterchen, wenn du so lieb bist, verschone mich. Nein, der schrie, Herr, allmächtiger Gott, mein Schöpfer, mein Gott, so wie er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind Gebete. Weißt du, wir sollten auch lernen, weißt du, wo ich führe, spüre Gott nicht, ich ahne nicht, ist ein Ereignis, du bist in einer Situation drin. Weißt du, beim Beten sprichst du zu deinem inneren Du. Und das ist, was ich habe gelernt zu beten. Was ist Beten? Ich stehe nicht in der Kirche und Mutter Maria anbeten oder ein Kruzifix anbeten oder irgendeine Statue. Nein, ich rede zu meinem Du in meinem Herzen. Du, mein Gott, du, mein Herr. Du bist mein Hirte, du bist mein Heiland, du bist mein Arzt. Ich rede mit meinem persönlichen Arzt. Mein Arzt ist nicht der Herr Doktor, Professor sowieso. Mein Arzt ist der, der in mir drin wohnt. Und die Bibel sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Jetzt höre ich auf den Herz. Und jetzt bin ich bei ihm in der Sprechstunde. Gebet ist, mit Gott zu reden. Und Gott antwortet mir, dein Wille geschehen. Das ist eine aktive Teilnahme am Geschehen, am Reich Gottes. Oder die Jünger, als sie in Seenot waren. Weißt du, solange ich rudern kann und solange ich stark bin, solange ich gesund bin und solange ich Geld habe, ist alles okay. Aber in der Not, Herr, siehst nicht, wie verderben. Herr, siehst nicht, das ist es. Herr, merkst du nicht, mir geht so schlecht, ich habe nichts im Kühlschrank. Herr, siehst du nicht, mir schmeckt das Essen nicht. Ich habe alles im Kühlschrank und mir schmeckt es, ich habe keinen Appetit. Meine Verdauung funktioniert nicht. So wie deine Verdauung ist, so ist auch dein Geist, deine Seele. So ist so wichtig. Herr, siehst nicht. Jesus will gebeten werden. Weißt du, er liegt, er weiß, jetzt kommen Troubles, jetzt kommen Schwierigkeiten, aber er will angerufen werden, er will geweckt werden. Gott handelt, wenn wir ihn bitten. Bittet, so wird euch gegeben, steht in der Heiligen Schrift. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weißt du, bitten muss gelernt werden. Diese Gebete müssen uns von Gott geschenkt sein, diese Bitten, mit denen wir zu Gott kommen. Und wir müssen von innen her spüren, das ist es. Nicht, dass die Schwiegermutter und das Fieber weggeht oder dass die Kuh gut kalbt oder sonst was, verstehst du, dass ich einen Parkplatz finde, das sind keine Gebete, das ist nur ja Hobbys. Es ist nett, wenn Gott es erhört, aber das geht auch ohne dem weiter. Aber wenn du in Not bist, aus meiner tiefen Not rufe ich zu dir. Das Gebet ist eine Kraft, ist ein Ereignis, du kommst damit in der Gegenwart Gottes, da passiert was. Weißt du, bei einem ernstlichen Gebet passiert was. Jakobus sagt, Elia betet ein ganz kurzes, knappes Gebet, genauso lang wie das Vaterunser, und betete, und dass es nicht regnen sollte, und es geschah. Und er war ein schwacher Mensch. Wenn wir in der Schwachheit beten, passiert etwas Großes. Es gibt geistige, seelische und körperliche Heilungen und Befreiungen, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, auf dem heiligen Boden uns Platz nehmen. Beim Beten, Beten ist ein Ereignis. Weißt du, da wird plötzlich das Negative aufgedeckt. Da wird der Teufel entlarvt. Beim Beten, da plötzlich merkst du, ich bin ein Sünder. Kein Heiliger, ich bin noch nicht so weit. Da merkst du, ich bin unreif. Ich bin noch nicht erwachsen. Ich bin noch nicht mündig. Da werden unsere Schwächen aufgedeckt. Da werden Dinge angesprochen, die sonst dir niemand sagt. Und Gott arbeitet an uns im Inneren. Im Gebet schüttest du dein Herz vor dem Herrn aus. Da wirst du leer von deinem Ego, von dir selber, von deinen Leistungen. Herr, weißt du, Gott kann diese Gebete des Pharisäers nicht hören. Herr, ich danke dir, dass ich das tue und dass ich das vollbringe und dass ich das mache in meinem Leben, obwohl das alles gut und richtig ist. Aber das ist nicht das Heil. Der Zöllner, der spricht ein Gebet, und deshalb, welche Gebete erhört werden, hör, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht, ich bin gut. Herr, ich habe den Heiligen Geist, ich danke dir für den Heiligen Geist. Nein, bitte Gott, Herr, erbarm dich meiner. Ich bin deiner nicht würdig, ich bin deiner nicht wert. Das sind Gebete, die etwas in mir auswirken. Wenn wir uns vor Gott demütigen, erhöht er uns. Nur nebenbei. Im Gebet werden Spannungen beseitigt. Und wir haben so viele Spannungen, sonst würden wir gar nicht beten, sonst würden wir gar nicht Gott suchen. Aber da gibt es so viele Spannungen, so viel Ärger, so viel Stress. Weißt du, im Gebet entspannst du dich, du entleerst dich. Ich gebe alles Gott ab. Herr, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Nimm alle Probleme, nimm alle Sorgen, nimm allen Kummer. Die Seele entkrampft sich. Weißt du, wir sind so verkrampft manchmal in unserem Leben. Viele sind krank, schwach, schlapp. Sie sind angegriffen und entkräftet, entleert. Sie haben nichts, verstehst du, sie sind schwach, sind krank. Und ihnen geht schlecht. Und oft wissen wir gar nicht, warum uns schlecht geht. Erst im Gebet, wenn du vor dem Herrn liegst, zuerst gehen so viele dumme Gedanken durch den Kopf und dann kommt der Herr auf den Punkt. Weißt du, der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. So arbeitet der liebe Gott. Viele Ärzte wissen gar nicht, was mit einem manchmal los ist. Da wirst du von dem untersucht und von dem Spezialisten untersucht und von jenem Spezialisten untersucht und so weiter. Und du wirst von Spezialisten zu Spezialisten geschickt. Aber der Herr ist dein Arzt, dein Gott in dir. Der sagt dir die Wahrheit. Hör vielmehr auf das Herz, was er sagt. Und im Beten erkennst du, mir fehlt das. Weißt du, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Verständnis, ich brauche mehr Geborgenheit, ich brauche mehr das und ich brauche mehr das. Und dann befiehlst du dem Herrn deine Wege und hoffst auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. So viele wissen gar nicht, was die Ursache für ihre Krankheit ist. Nur der Spezialist weiß, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott weiß, und er ist nicht nur so ein Experte, nein, er kennt dein Leben von Anfang an, von deiner Geburt oder Empfängnis bis du eins in der Ewigkeit bei ihm bist. Er weiß, was in deinem Leben Not tut. Viele Christen fragen sich, oder vielleicht fragst du dich auch, warum geht des guten Menschen so schlecht manchmal? Warum geht es gerade guten Menschen, die anständig leben, die nicht rauchen, die nicht huren, die nicht stehlen, die nicht lügen, warum geht es ihnen so schlecht? Guten Menschen, braven Menschen. Warum werden gute Menschen krank? Warum haben sie Misserfolg? Warum versagen sie? Warum fallen sie? Warum sind sie so ohnmächtig und so schwach und so überfordert und so gestresst? Warum? Gut, dass du das fragst. Gott will uns näher ziehen. Das sind die Seilen der Liebe, dieses Gewickelte. So zieht Gott uns zu sich, dass wir nicht uns auf uns einbilden. Oh, ich kann's, ich schaffe das, ich mache das. Warum fallen brave Christen plötzlich ins schreckliche Sünden und werden süchtig, abhängig? Warum das alles? Wie überwindet man Zurückweisung? Und ich sage dir eines, die Welt liebt dich nicht. Du kannst denken von mir, was du willst. Die Welt mag dich nicht, du bist zu viel auf dieser Welt. Wir haben jetzt schon bald 8 Milliarden Menschen. Aber einer liebt dich und das ist der liebe Gott. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Er liebt mich, so wie ich bin, mit Haut und Haaren. Und mit den Knochen natürlich auch. Auch wenn die manchmal verbraucht sind. Verstehst du, er liebt mich. Gott mag mich. So, wir werden zurückgewiesen. Und dann gehst du auf die Knie. Und das ist ein Ereignis. Plötzlich stehst du auf. Wie aus dem Sauna kommst du da raus. Verstehst du? Oh, alle Poren. Du bist richtig entschlacht. Richtig, ja, wie aus dem Bad. Du bist wie neu geboren. Das Gebet ist der Schlüssel, die Antwort und die Reaktion auf das, was du gebeten hast. Hier ist gut, sein Herr. Wir wollen gleich eine Hütte bauen. Du bist im ganzen Elend entronnen. Und das erlebst du, wenn du im Gebet Gott begegnest. Es ist nicht nur, dass wir beten und plappern wie die Heiden. Wenn wir denken, wenn wir viele Worte machen, verstehst du, und das proklamieren so und so. Weißt du, du musst nicht lange und groß beten. Wir sollen aufhören, lange Gebete zu machen. Knappes Gebet, ein Stoßgebet wirkt manchmal mehr als so, ja, ein 18er Gebet, was die Juden runterleiern, jeden Tag ein paar Mal. Ja, wir sollen einfach sagen, Herr, erbarm dich meiner. Wenn du das öfters wiederholst und so weiter und das wirklich annimmst und glaubst, dass es so ist, dass du das Erbarmen Gottes brauchst, dann kommt der Vater, nimm dich in den Arm und drück dich und küsst dich. Beten ist ein aktives Ereignis. Der Beter dient Gott und naht sich zu Gott. So naht sich Gott zu ihm auch wieder. Auf der anderen Seite ist es ein Feedback. Das Gebet gibt dem Gläubigen Kraft. Das Gebet hält den Gläubigen am Leben. Das Gebet, da steht er auch wieder, oh Gott, es war wieder gut bei dir. Ich habe den Himmel genossen. Das Gebet ist eine wirkliche Kraft, so wie die Schwerkraft. Verstehst du, das Gebet ist genau die gleiche Kraft wie die Schwerkraft. Sieht man nicht, aber die ist da. Du kommst immer wieder runter. Du kommst runter von deinen Problemen, kommst runter von deinem Stress, kommst runter von deinem Ärger, kommst runter von deiner Krankheit, kommst wieder runter. Ach, weißt du, alle haben. Weißt du, ich habe neulich gelesen irgendwo, jeder Mensch hat so viel Geschwüre und Krebse und Dinge in sich. Und wenn du sie nicht fütterst, die werden nicht wachsen. Verstehst du, wir füttern sie gerade durch Stress und Ärger, falsche Ernährung und falsches Verhalten und falsche Gewohnheiten. Wir füttern sie. Aber wenn du voll von Gott bist, von göttlicher Energie, von göttlicher Kraft, Gott in dir, das ist Energie. Die Arbeit Gottes, Gott arbeitet in dir, dann kommst du wieder runter. Dann kommst du runter von dem Stress, von dem Ärger. Und das Gebet ist eine wirkliche Kraft wie die Schwerkraft. Verstehst du? Bin ich wieder da auf dem Teppich, ganz normal, ganz nüchtern. Ich sehe die Dinge mit den Augen Gottes. Das Gebet hat Einfluss auf Leib und Seele. Und ich sage dir nicht so viel. Das Gebet hat Einfluss auf deinen Körper und auf deine Seele. Hat Einfluss auf deine Beziehungen. Hat Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Wohlergehen. Das Gebet hat nachweislich Einfluss auf dein ganzes Nervensystem. Ich kann alles Gott abgeben. Oh, der Herr sorgt für mich. Verstehst du? Die Leute sagen, du bist verrückt, schizophren. Ja, das sind wir vielleicht, weil ich Gott alles abgebe. Ich bin verrückt. Weißt du, was das bedeutet, verrückt? Ich bin von hier weggerückt nach hier. Ich stehe jetzt mit beiden Beinen auf dieser Welt. Ich bin verrückt. Wenn die Leute wüssten, was das ist, würden sie alle verrückt werden wollen. Einfach nicht in dieser verrückten, verkehrten, verdorbenen Welt sein. Weißt du, Bekehrung ist nichts anderes. Du bist verrückt vom Licht, von Finsternis zum Licht. Vom Tod zum Leben. Wir sind versetzt, sagt die Bibel. Was ist das? Ist das was anderes? So, plötzlich dein Nervensystem, dein ganzes Immunsystem ist so stark, du sagst, mit dem Herrn werden wir die Riesen wie Brot runterputzen. Da machen wir uns gar nicht so groß drauf. Weißt du, mit dem Gebet, und das Gebet hat nachweislich Einfluss auf dein ganzen körperlichen Abwehrsystem. Ich gebe alles Gott. Weg damit. Und so ist, wie man Dämonen vertreibt. Diese, die deinen Körper auffressen möchten. Das sind die Teufel, die hier unten dieses Geschmeiß dich verzehren möchte. Das Gebet hat nachweislich Einfluss auf deine Schilddrüse. Weißt du, Schild, was ist, denk schon allein das Wort Schild, ist Schutz. Und Leute haben Schilddrüseprobleme, die keinen Schutz haben, die keinen Mann haben, die keinen Vorgesetzten haben, keinen Pastor haben, keine Gemeinde haben, die hinter ihnen stehen. Die haben Schilddrüsenprobleme, automatisch. Du bist nicht geschützt, nicht gedeckt. Du brauchst Deckung. Du brauchst Autorität über dir. Und das ist, du brauchst Vollmacht. Und wenn du das hast, dann geht dir das alles runter, wie bei der Gans das Wasser an den Federn. Das Gebet weckt den Heiler in dir, den Doktor Jesus. Verstehst? Es ist schön, wenn der Bibel sagt, Doktor Jesus. Verstehst? Aber der ist nicht irgendwo im Raum, der sitzt in dir drin. Den musst du wecken und sagen, Doktor Jesus, was denkst du, was soll ich machen? Was fehlt mir? Ja, und er wird dir sagen, frag ihn ehrlich. Mit der Wiedergeburt ist Jesus in dir. Damit hast du Anspruch auf göttliche Therapie. Weißt du, was das bedeutet? Heilung durch die Anbetung Gottes. Durch die Wiedergeburt hast du Anspruch auf göttliche Behandlung. Durch die Wiedergeburt hast du Anspruch auf göttliche Heilkräfte. Weißt du, normalerweise nützt dir Brennnessel und Kamille und Pfefferminzen und all diese ganzen Teesorten und ein Teufelskralle nützt dir gar nichts. Aber wenn du diese göttlichen Dinge in Anspruch nimmst, Herr, oh, dieser Kamille, selbst ein Wassertropfen kann dich heilen oder Krümelbrot. Ja, verstehst du, wenn du dieses Danken als Medikament vom Herrn nimmst. Die beste Medizin hilft nicht, wenn nicht göttliche Heilkräfte drinstecken. Und wir sollten es wieder ganz bewusst das nehmen, göttliche Heilkräfte, Christus in uns. Oh Herr, erwecke diese Medikamente, sonst vergiften sie mich und machen mich noch kränker, als ich bin. Lies mal deinen Beipackzettel, dann kriegst du alle möglichen Seuchen. Aber nein, diese Medikamente werden mir helfen. Gebet ist ein Erlebnis, ist ein aktives Ereignis, da passiert etwas. Ich werde entweder entgiftet oder vergiftet. Wenn du etwas für dich tun willst, dann fang an zu beten. Ganz einfach. Dann tust du deiner Seele was Gutes, deinem Geist was Gutes und deinem Körper was Gutes und deiner ganzen Umgebung. Wenn du gesegnet bist, ist dein ganzes Haus gesegnet. So, fang an mit Gott zu reden, wenn du was Gutes für dich tun willst. Fang an mit Gott dich zu beschäftigen. Beim Beter ist nachweislich, dass wenn er gebetet hat, das ist meine persönliche Erfahrung, du bist irgendwie geistig wieder fit. Ich habe Gott berührt. Von ihm ist Kraft ausgegangen. Ich habe wieder geistige Frische. Bin wieder leistungsfähig, jetzt kann ich wieder meinen Marathonlauf machen. Ja, jetzt kann ich was unternehmen, jetzt bin ich optimistisch eingestellt, jetzt bin ich wieder richtig gepolt. Beim Beten wirst du umgepolt, vom Negativen zum Positiven. Weißt du, der Beter erlebt, wie plötzlich er moralische Widerstandskräfte hat und freisetzt, oh danke, das will ich nicht, ich will mit diesem Zeug, mit dieser Sünde und all dem negativen Zeug nichts zu tun haben. Lass die machen, was sie wollen. Aber Herr, du bist mein Schutz und mein Schirm, du hier in mir. Der Beter, der erlebt plötzlich ein größeres Verständnis für die Realitäten des Lebens. Weißt du, der blickt durch, der hat Röntgenaugen, denn er sieht das alles mit den Augen Gottes. Und Gottes Augen sind wie Feuerflammen, wie Röntgenstrahlen. Die schauen durch. Der Beter hat größeres Verständnis für die menschlichen Beziehungen, die zugrunde liegen. Worauf es wirklich ankommt, die Zusammenhänge. Und der Beter drückt in seinem Tun etwas Unzerstörbares, etwas Mächtiges heraus. Wenn er arbeitet, der weiß, ich diene nicht Menschen, ich diene Gott und ich lebe für die Ewigkeit. Das weiß der Beter. Aber wenn du das von dir aus tust, nur weil es dir einfällt, weil du denkst, das ist positiv, das machen die anderen auch, dann äffst du die anderen nach, aber du tust nicht das, was Gott dir gesagt hat. Beten drückt also unserem Tun und Gehabe einen Stempel drauf und dann kannst du das voll Gelassenheit tun. Dann gehst du 13 Mal um Jericho herum und kannst auch noch das 14. Mal gehen, mach dir das gar nicht aus. Du weißt, Jericho ist in deine Hand gegeben und du bist gelassen. Ich werde geheilt. Wenn ich diese Woche, nächste Woche oder übernächste Woche, nächsten Monat oder wann auch immer, also ich vertraue dem Herrn, der Herr trägt mich, der Herr führt mich, der Herr begleitet mich und so weiter und ich weiß, ich werde mit Gott überwinden und drüberstehen. Das Gebet vertreibt und überwindet und jetzt kommen die Dämonen. Ich habe euch gesagt, ich spreche am Freitag die Herkunft der Dämonen. Da musst du kommen, du musst die Predigt hören. Sonst weißt du nicht, sonst fechst du in der Luft und gehst an die Falschen ran und kriegst und wunderst dich nachher, wenn du in der Klapsmühle landest. Ich werde nie vergessen, ich habe eine Taufe gehabt im Kocher da bei Heilbronn. Da taufe ich die Leute im Namen Jesu und preise den Namen Jesu und so weiter. Da kommt so frisch bekehrt, ein paar Wochen gläubig, aber da kam aus welchen verkehrten Kreisen auch, krempel sich die Arme hoch und sagt, also ich nehme den Teufel auf. Aber ich sage, Bruder, hör auf mit dem Unsinn, du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Jesus hat mit ihm aufgenommen, Jesus hat mit ihm gekämpft. Du hast keine Autorität und so weiter. Ja, Bruder Matthäus, du hast keinen Glauben. Ich nehme den Teufel auf. Und was ist passiert? Ein paar Wochen später landete er in der Klapsmühle. Und das passiert mit allen Leuten, die denken, in meiner Kraft kann ich mit dem Teufel aufnehmen. Das kannst du nicht. Der Herr ist der, der für uns streitet. Wir müssen nur Jesus vorlassen in unserem Leben. So, dass im Gebet vertreibst du und überwindest du jeden Form von Trübsinn, von Traurigkeit, von Bedrückung. Verstehst du? Du kannst gegen Traurigkeit und Depressionen diese Dinge nicht ankämpfen. Da muss der Herr vorangehen und er muss dir den Weg machen, wo kein Weg ist. Man soll beten, wenn es gar nicht mehr weitergeht, wenn wir fast umkommen und die Sache alles schwarz und dunkel, trüb und finster ist. Du betest nicht umsonst. Deine Gebete gehen nicht verloren, auch wenn die 20 Tage dauern, bis sie erfüllt werden. Denk an das Gebet von Daniel. 21 Tage, da kommt der Engelsfürst Gottes angerannt. Daniel, Entschuldigung, aber ich bin von den Fürsten von Medien und Persen aufgehalten worden. Der hat so mir widerstanden, bis Michael mir zu Hilfe kam. Guck mal, selbst die Engel sind ohnmächtig, diesen Geistern, den gefallenen Engeln. Selbst durch mich, dieser Gabriel, der Engel für das Volk Israel, der war ohnmächtig, bis der Michael kam und geholfen hat. Und so, du brauchst himmlische Hilfe, göttliche Hilfe und die Engel Gottes werden für dich die Botschaft rüberbringen, das Zeugnis rüberbringen, der Heilige Geist wird für dich streiten. Das muss man alles entdecken. Und da brauchst du Zeit, das kannst du nicht mit 3 Wochen Bibelschule oder Bibelwoche oder was auch immer ist lernen. Da musst du schon mehr auf die Knie in Gott studieren. Weißt du, Kniologie, das ist das, was angesagt ist. Kniologie und nicht Theologie und Philosophie und Psychologie. Kniologie. Geh, studier mal Kniologie. Und das ist gar nicht so schwer, einfach zu Hause sich vor seinem Bett hinzuknien. Da, wo du nachts schläfst, da kriegst du dich hin und du weißt, ich sag dir eins, wie gut du dann schlafen wirst, wenn du da vor deinem Bett dem Herrn die Nacht abgegeben hast, die Sorgen, den Kummer abgegeben hast. So, Beten vertreibt das alles. Wenn man betet, handelt Gott. Irgendetwas passiert immer. Irgendetwas verändert sich auch immer. Du merkst es gar nicht, denn Gott arbeitet nach seiner Methode, nach seinen Prinzipien. Er weiß, wo die Prioritäten in deinem Leben. Zuerst gibt es mal große Veränderungen bei dem Beter selbst. Ich habe jetzt alles dem Herrn gesagt. Der weiß alles. Und deshalb, wenn der Herr alles weiß, dann quälst du dich nicht mehr mit den ganzen Gedanken. Gib dir beim Beten gibst du dein Anliegen dem Herrn, gibst deine Sorgen dem Herrn, die finanziellen Sorgen. Weißt du, was soll ich essen, was sollen wir anziehen, wo wollen wir wohnen oder was sollen wir tun? Weißt du, gib doch alles dem Herrn ab. Wir müssen nachher arbeiten. Ich muss nachher die Arbeit ausbaden und vollenden, aber ich gebe ihm und er sagt mir, was ich dann zu tun habe, denn ich bin sein Diener. Wir sind in seinem Dienst. Und dann bekommst du Abstand von deinem Problem, von deinem Anliegen, von deiner Krankheit. Und es ist nichts Schöneres, als die ganze Diagnose mal in eine Schublade zu stecken und mal eine oder zwei Nächte darüber zu schlafen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Der Arzt, der sagt perfekt, der sagt die Wahrheit, der lügt auch nicht. Aber du bist größer als mein Arzt. Du bist größer als das ganze Krankenhaus, die ganzen Doktoren, die dort sind. Du bist größer als die ganzen Krankenschwestern und Pflegepersonal. Weißt du, der Beter löst sich davon. Und deshalb ist, wir sollen uns erstmal lösen. Beten ist eine Sache des Lösens. Ich löse mich. Es ist ein aktives Ereignis. Ich löse mich. Trenne mich von dem ganzen Zeug, von den Sorgen. Gräme mich nicht mehr. Zerbreche den Kopf nicht mehr. Bin nicht mehr unruhig. Ich werde immer ruhiger, als wenn ich Baldrian nehmen würde. Eine ganze Pulle. Verstehst du? Trinke ich aus. Und selbst eine Pulle Baldrian würde dich nicht so beruhigen. Wie der Heilige Geist dich beruhigt. Glaub mir, das ist viel stärker. Der Heilige Geist ist der Tröster meiner Seele. Du hast Abstand dann. Und erst wenn du Abstand hast, dann hast du Raum für eine Lösung deiner Probleme. Dann siehst du, was mache ich? Also die Probleme müssen viel tiefer liegen. Ich muss die Antwort suchen. Abstand haben von der ganzen Sache. David hat etwas Schönes gemacht. Bevor er in die Schlacht irgendwo gegangen ist, hat er den Herrn befragt. Deshalb, bevor du irgendetwas unternimmst, bete. Bete ist ein aktives Ereignis. Fang an zu beten und du wirst Abstand bekommen und du wirst von Gott die Weisung bekommen, jetzt nicht angreifen. Warte mal ab. Warte ab, bis die Backerbäume, die Blätter flattern. Weißt du, dann kommt der Regen und dann kommen die Philister und die hauen in den Sumpf rein und die kommen nicht mehr raus. Die kommen aus dem Dreck nicht mehr raus und dann kannst du sie einfach so kassieren und in den Sack stecken. Verstehst? Warte, bis Gott handelt, bis Gott die Vorarbeit gemacht hat. Gott muss alles zubereiten. Er ist unser Vorarbeiter. Beten ist, die Dinge vom Weiten betrachten. So von oben betrachten oder von links und rechts betrachten. Und ihr seht plötzlich ganz was anderes. Aus der Vogelperspektive sieht die Welt ganz anders. Da siehst du nicht mehr die Mauer. Da siehst du über die Mauer hinweg und fliegst hinweg. Du bist dann plötzlich ein Querdenker, ein Quereinsteiger. Weißt du, du siehst einen Ausstieg, eine Möglichkeit, ein Loch in der Wand. Du siehst plötzlich, was du tun kannst, wenn du Abstand gewonnen hast von der ganzen Geschichte. Beim Beten wirst du ermutigt, da wirst du angefeuert, da wirst du inspiriert, da wirst du motiviert, was auch immer ist. Gebet ist ein aktives Ereignis. Man bekommt so einen neuen Schub, einen Ruck und jetzt geht es wieder weiter. Einen neuen Impuls, neuen Schwung, neuen Pep, würde der Berliner sagen. Der Beter, der schöpft aus dem Vollen. Der lebt nicht von der Wasserleitung, was die Leute einem aufdrehen und servieren und geben. Nein, der lebt aus dem Brunnen Gottes. Und die Brünnlein des Herrn haben Wasser die Fülle. Die schöpfen und schöpfen und schöpfen. Und die können die Fülle Gottes gar nicht ausschöpfen. Beim Beter ist Gott in Arbeit. Das Gebet ist das Handwerkzeug des Christen. Seine Waffe des Gläubigen. Deshalb, Beten ist ein aktives Ereignis. Du kannst unheimlich viel ausrichten, wenn du gelernt hast zu beten, mit Gott zu reden. Da stehst du nicht auf wackeligen Füßen. Dein Beten, dein Gebet ist eine Verteidigungswaffe und eine Angriffswaffe. Dieses zweischneidige Schwert, Verteidigung und Angriff. Gebet ist so vielseitig einsetzbar. Und wir siegen, Kinder Gottes, wir siegen durch das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Und das ist der Weg gesagt, beten, ja. Und da passiert nichts. Naja, dann klopft an. Vielleicht passiert es dann. Dann geh zu dem und geh zu dem und geh zu dem. Du hast gebeten, du hast Gott gesagt, du hast Gott anheimgestellt, die ganze Geschichte. Jetzt such mal. Irgendwo wirst du eine offene Tür finden. Und dann suche die Lösung, suche die Antwort. Du gib nicht auf. Die Sache mit dem Gebet geht weiter. Bittet, suchet, klopft an. Wenn du diese drei gemacht hast und dann nichts passiert, ist, dann warte noch auf den Herrn als viertes. Gebet ist also vielseitig einzusetzen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen einen geistlichen Kampf mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Unser Kampf spielt sich in der vierten Dimension ab. Das habe ich euch erklärt, will ich nicht groß erklären. Also in der unsichtbaren Welt, in der Welt Gottes, an himmlischen Örtern, in der verborgenen Welt. Deshalb sagt der Herr Jesus, wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu. Du musst nicht öffentlich beten. Weißt du, öffentlich solltest du dein Leid, deinen Kummer, deine Traurigkeit nicht offenbaren. Das geht niemand was an. Wenn du betest, geh in deine Kammer, red mit dem lieben Gott. Du sollst öffentlich nur Gott loben und preisen. Halleluja. Verstehst du, du denkst, dir geht's blendend und dir geht's gut. Aber dir geht's nicht so gut, weil du in der Kammer noch eine andere Station hast, wo du mit Gott reden kannst. Die Kammer ist wichtig, wo du persönlich mit Gott redest, die Intime mit dem Herrn besprichst, wo du dem Herrn dein Herz ausschüttest. Denn wenn du in der Gemeinde dein Herz ausschüttest, dann wirst du missbraucht, verkannt, verspottet, verachtet. Und was? Ja, denk, guck mal, was die für Probleme, was der für Sorgen hat. Ich habe nur irgendwo mal geschrieben, mal in einem Rundbrief hier in Berlin, also die Wellen, steht im Psalm, die Wellen und die Wogen schlagen über mich rüber, verstehst du, und so weiter. Nur das im Psalm zitiert, dann kommt ein Bruder gleich angerast zu mir und sagt, Bruder, mal tut es, ich wusste gar nicht, dass du so viele Probleme hast. Ich habe gar keine Probleme gehabt. Ich habe nur die Bibel zitiert, den Psalm zitiert, die Wellen schlagen über mich zu. Wenn du Probleme hast, sag mir, ich unterstütze dich, ich finanziere und so weiter. Nein, ich habe nur gezeigt, das ist unsere Situation. Wir kämpfen mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und die Wellen gehen über uns rüber, aber die können uns, diese ganzen Tsunamis können uns nicht ertränken und wegreißen und so weiter. Gläubiges Fest verwurzelt in dem Herrn. Also, wir führen ein Doppelleben als Menschen, als Christen. Ja, ein Doppelleben. Eins in der Kammer und eins in der Gemeinde. Eins in der Welt draußen. Ein Doppelleben. Wir leben hier, unser Wandeln ist auf Erden, aber unsere Heimat, unser Zuhause ist da drüben. Dort sind wir registriert. Dort oben entscheidet sich alles. Von dort oben kommen die Antworten und die Lösung. Von dort oben werden wir unterstützt. Von dort oben kriege ich Verstärkung und Rückgrat und Deckung für mein Leben. Menschheit, Menschenweisheit und Gotteskraft. Wir müssen das immer schön balancieren. Weißt du, wir sollen klug sein und ohne falsch. Beter haben Verstand. Die kriegen Verstand. Bei ihnen wächst der Verstand. Weißt du, wir kommen dumm auf diese Welt, obwohl alles perfekt ist in uns. Aber wir lernen, in der Weisheit Gottes zu leben und nicht in der Menschenweisheit. Ich lese 1. Korinther 2, Vers 4 bis Vers 16, können wir lesen natürlich. Paulus sagt, ich kam zu euch nicht mit großer Überredungskunst, mit klugen Worten, sondern mit machtvollen Worten des Geistes. Verstehst du? Ich kam zu euch so schlicht und einfach, in machtvollen Worten des Geistes. Es gibt zwei Weisheiten, Gottes Weisheit und Menschenweisheit. Und du musst wissen, was draußen gehört und was drinnen sich gehört. Was innen drin ist, was in deiner Seele ist, was dich angeht und sonst niemand was angeht und was die Welt angeht. Wir sollen seine Zeugen sein. Das, was er an uns tut, die Menschen sollen sehen, Mensch, der funktioniert immer noch. Der lebt immer noch. Der sieht jeden Tag schöner aus. Verstehst du? Und blendender. Als Christen kennen wir beide Arten der Weisheit Gottes. Menschenweisheit und Gottesweisheit. Wir kennen die Weisheit dieser Welt. Da drin sind wir groß geworden. Und wir kennen die Weisheit Gottes. Das, wo der Heilige Geist in uns wohnt. Und was der Heilige Geist uns so vom Wort. Wisst ihr, beim Beten ist noch was Wichtiges. Wir plappern, wir stöhnen, wir seufzen. Aber der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Du sagst, oh Gott, ich kann nicht. Herr, ich verstehe nicht. Ich komme nicht durch. Ich weiß nicht weiter. Verstehst du? Da seufzt du. Da stöhnst du. Und das ist okay. Niemand soll dich, und das solltest du nicht in der Gemeinde machen. Das machst du drin in der Kammer. Die Leute werden dich nicht verstehen, die werden dich in eine Klapsmühle bringen. In aller Liebe. Auch Christen. Die sagen, also weißt du, bei der oder dem stimmt was nicht. Aber wenn du in deine Kammer betest, dann weißt du, der liebe Gott, dass bei dir was nicht stimmt und dass er Hilfe schicken muss. Und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen noch, der verstärkt dieses Stöhnen und Seufzen noch. Oh Vater im Himmel, siehst du den armen Johannes Matthäus, da unten, wie der sich abstrampelt. Und da wird nichts. Und je mehr er sich abstrampelt, desto tiefer sinkt er. Hilf ihm. Ja. Und da wird Gott eingreifen. Wir kennen die Gottes Weisheit. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und wenn wir mit der Weisheit Gottes auftreten und so weiter und dann stehst du und gibst Zeugnis, dann stößt du nur auf Unverständnis und Kritik und wirst verlacht noch. Und dann bist du gerade um die Ecke draußen und dann sagst du, ja, wo ist deine Heilung? Und dann kommen sie gleich mit Thermometer und sagen, ist die Krankheit schon gewichen? Oder mit einem Röntgengerät und untersuchen dich, ist der Krebs schon weg? Wir kennen diese Wahrheit Gottes, weißt du? Das ist nämlich wie im Gebet verwirklicht. Wir sollen stark sein in der Kammer. Das ist diese Röntgenkammer. Und Räucherkammer und was weiß ich, was für Kammer das auch ist. Das ist die Kammer, wo du mit Gott klarkommst. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis von dieser Weisheit durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht. Durch den Geist, der selbst die verborgensten Gedanken Gottes offenbart. Weißt du, du betest und plötzlich erfährst du die Wahrheit. Die Fenster des Himmels tun sich auf. Glaub doch nicht, wenn Gott die Fenster des Himmels auftut, dass da irgendwo irgendein Licht da durchkommt und glänzt. Nein, kann stockdunkel sein. Aber du hast plötzlich eine Idee, eine Lösung, eine Patentlösung. Dieses Know-how, wie mache ich das? Wir sind Gottes Eingeweihte, wahre Gläubige wissen, was Gott will. 1. Korinther 2, Vers 12 weiter. Wir aber haben den Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Dann merkst du plötzlich beim Beten, merkst du, wie reich du bist. Und dann nimmst du aus der Fülle Gottes, was sein ist, ist auch mein. Plötzlich merkst du, das, was Gott, dem Gott in mir gehört, das ist auch meins. Vater, gib mir mein Erbe. Plötzlich kannst du mit Gott reden. Weisheit Gottes ist, wir haben tiefen Einblick in die Gedanken Gottes. Wir verstehen Gott, wir verstehen die Zusammenhänge. Paulus sagt weiter, wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt. Und nicht der Geist, den Geist dieser Welt. Wir haben einen anderen Geist. Weißt du, was das bedeutet, einen anderen Geist, eine andere Einstellung? Dann kommst du aus der Kammer, Gebetskammer, auch wenn es eine Rumpelkammer ist, da kommst du rausgesprungen und sagst, oh, Halleluja, jetzt kann ich den guten Kampf des Glaubens kämpfen, jetzt kann ich den Lauf antreten, jetzt kann ich in die Arena gehen. Deshalb, wir kennen seinen Plan. Wenn du aus der Kammer kommst, du bist informiert durch Geheiminformationen Gottes, Hintergrundinformationen, siehst die Zusammenhänge. Deshalb ist Beten so wichtig. Deshalb wissen wir, was Gott gefällt, sagt Paulus. Und wir wissen, was Gott nicht gefällt. Was Gott schmeckt und was Gott nicht schmeckt. Was er an uns mag und was er an uns nicht mag. Deshalb beten wir. Auch nur, was Gott will. Wir werden nicht andere Gebete. Weißt du, es gibt so viele Christen, die beten blödes, dummes Zeug zusammen. Herr, lass, dass der oder die stirbt. Verstehst du? Nein, wir sollen beten, dass die und der lebt. Und dass der sogar in den Himmel kommt und nicht stirbt. Weißt du, diese bösen Nachbarn und Nachbarinnen. Nein, wir sollen unsere Feinde segnen. Weißt du, was segnen heißt? Wünsche ihnen Gutes, wünsche ihnen Leben, wünsche ihnen Gesundheit, wünsche ihnen Kraft, wünsche ihnen Freude, wünsche ihnen Geborgenheit. Dann betest du ganz anders. Weißt du, du bekommst eine ganz andere Einstellung zu deinen Widersachen. Deshalb beten wir nur das, was Gott will. Dein Wille geschehe, Herr, lass, dass er in den Himmel kommt und ich möchte mit ihm zusammen tanzen. Verstehst? Mir macht das gar nichts aus. Dann, wenn der Herr ihn rettet, umwandelt und verändert, dann wird er ein Heiliger. Und aus den Sündern werden Heilige. Deshalb verstehen wir, warum auch Jesus am Kreuz starb und auferstand. Weißt du, weil der Wille Gottes uns klar ist. Deshalb können wir auch mit Gott verbunden sein in schwierigen Situationen. Auch Dinge, wo wir nicht verstehen, warum müssen gute Menschen leiden. Deshalb sind wir auch so überzeugt. Manche sagen, dass wir sind fanatisch. Aber diesen Fanatismus bekommst du im Gebet. Diese Überzeugung, diese innere Überzeugung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Basta. Amen. Halleluja. Verstehst du? Da geht es weiter. Deshalb tun wir auch das, was Gott will. Weil wir aus der Kammer kommen und wir wissen den Plan Gottes für unser Leben. Da muss ich nicht fragen, Bruder, Schwester, was denkst du darüber? Soll ich das tun oder nicht? Wenn du rauskommst, dann weißt du, das ist mein Weg, den werde ich gehen und keine 1000 Teufel werden mich da abhalten. Ich gehe diesen Weg. Und dann lebst du auch zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und dann sagst du, auch meine Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Auch mein Kummer ist zur Verherrlichung Gottes. Auch mein Misserfolg ist zur Verherrlichung Gottes. Dann ist alles, was ich tue, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und ich verherrliche Gott. Also wir verherrlichen Gott nicht nur, wenn wir uns glänzen und blendend geht und wenn wir perfekt sind und alles wohl machen. Nein, wir verherrlichen Gott auch, wenn uns dreckig geht. Wir sind Eingeweihte Gottes, deshalb verstehen wir unser Leben von einer ganz anderen Seite. Wir sehen von oben und wir sehen am Schluss, oh, das wird herrlich sein. Da sitzen wir auf dem Triumphwagen mit dem Herrn Jesus. Deshalb sehen wir auch viele Dinge ganz anders und wir können auch gar nicht erklären. Und hör doch auf, Menschen zu erklären, das, was Gott dir gesagt hat. Und das, was du in der Kammer gesehen hast, im Licht Gottes gesehen hast, das bezweifle nicht nachher, wenn du in der Dunkelheit wieder irgendwo bist. Am Krankenbett, im Gefängnis. In der Not, in der Trübsal, in der Depression. Du hast im Licht Gottes die Gegenwart Gottes gesehen und dann sag ich bin davon überzeugt. So, komm aus der Gegenwart Gottes. Vertreib die Krankheit, In der Gegenwart Gottes flieht alles. Weißt du, in der Gegenwart Gottes halten sich negative Dinge gar nicht auf, können sich gar nicht aufhalten. Das ist, wie die Heilung passiert. Weißt du, du bist jetzt mal in der dämonenfreien Zone, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Wenn du in der Kammer bist und die Tür zugemacht hast, du bist in der dämonenfreien Zone. Hände ausschalten. Verstehst du? Hier wird nicht geraucht. Und du weißt automatisch, weißt du, ein Raucher weiß ganz genau, in der Kirche wird nicht geraucht. Höchstens, dass man Räucherstäbchen anzündet. Aber da wird nicht geraucht. Du weißt, du bist in einer dämonenfreien Zone. So. Und wenn du in der Gegenwart Gottes und dort verweilst, weißt du, da wird der Krebs nicht gefördert, da wird die Krankheit nicht gefördert, da wird die Sorge nicht gefördert, da wird die Angst nicht gefördert, da wird der Stress nicht gefördert, du gehst wieder raus, du bist erleichtert in der Gegenwart Gottes. Da verstehst du viele Dinge ganz anders. Da verstehst du die Krankheit anders. Du sympathisierst nicht mit der Krankheit. In der Gegenwart Gottes vergisst du zu beten über diese negativen Dinge, die in deinem Leben sind. Weißt du, wenn du Gott anbetest, da bist du so weg. Bis du dann runterkommst, verstehst du, das ist alles schon weggegangen. Wo sind sie geblieben? Fang an, mit Gott zu reden. Und da wirst du über Gesundheit reden, Gott danken, dass das noch funktioniert und dass das noch funktioniert. Interessier dich für das Gute und Vollkommene. Fang an, Gott zu preisen. Beten ist so vielschichtig. Das ist ein Ereignis. Weißt du, da kommst runter und bist gesund, bist geheilt, bist gestärkt. Hast neues Verständnis der Dinge. Bist plötzlich in der Fülle, in der Stärke, bist in der Geborgenheit. Herr, hier ist gut sein. Und da kommst du wieder runter und da schreien die Dämonen wieder. So wie bei Jesus und die Apostel, als sie vom Berg der Verklärung herunterkamen. Dann sprichst du plötzlich eine ganz andere Sprache. Weißt du, da kommst du raus, dein Gesicht strahlt wie das Gesicht eines Engels. Ja, wo warst du denn? Wo bist du denn gewesen? Verstehst du? Menschen, die aus der Kammer kommen, aus der Gegenwart Gottes kommen, die kommen angestrahlt von der Herrlichkeit Gottes, die haben den Himmel gesehen. Da muss der arme Moses sich zudecken, damit die Leute nicht sein Gesicht sehen, weil er mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Weißt du, wenn du das erlebst, verstehst du, du wirst strahlend. Wie der Stephanus, sein Gesicht strahlt, er hat den Himmel offen gesehen. Beim Beten, der Beter sieht den Himmel offen. Und ich lade dich ein, mach das, aber das kann ich nicht zwingen. Komm, jetzt gehen wir in die Kammer. Nein, das ist deine private Sache. Du musst deine eigene Kammer selber finden, wo die ist. Das kann vielleicht im Schrank sein. Vielleicht unterm Bett. In aller Liebe, vielleicht kannst du zu Hause gar nicht so richtig beten oder vielleicht auf der Toilette. Jeder hat woanders vielleicht seine Kammer oder ein Dachboden oder im Keller. Wo du mit Gott wirklich ganz intim reden kannst, wo dir niemand zuhört und niemand zuhören kann, wo du allein mit Gott sein kannst. Das ist Beten, das ist ein Ereignis, ein Erlebnis, eine Erfahrung. So, und wenn wir dann in der Gegenwart Gottes sind, dann müssen wir nicht kluge Worte reden, dann können wir lallen. So wie Kinder. Kinder lallen. Und Kinder sagen durch ihr Lallen viel mehr als mancher Professor mit geschwollenen Worten, griechisch, lateinisch, hebräisch und was weiß ich noch, deutsch. Was der Geist auszusprechen gibt. Verstehst du? Da redest du anders. Paulus nochmal, 1. Korinther 2, Vers 13. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Verstehst du? Uns eingibt. Wir sagen, wir proklamieren das, nicht nur, weil wir aus der Proklamation das rauslesen, was der Pastor Matthäus geschrieben hat. Nein, ich proklamiere das, was Gott in mein Herz hineinlegt. Und das sind meine Worte, meine Gedanken. Und die bringen einen Tag. Ich oute mich. Ungläubige verstehen uns nicht. Sie denken, das ist eine fremde Rede. Unverständlich. In böhmische Dörfer oder Hieroglyphen oder Unsinn. Die verstehen das nicht. Wenn du aus der Gegenwart Gottes rauskommst, ist es nur für dich. Und für sonst niemand. Auch nicht für den Pastor. Auch nicht für den Bruder und nicht für die Schwester. Es ist für dich. Du hast mit Gott geredet. Und was er dir gesagt hat, das kann ich niemand sagen. Das darf ich niemand sagen. Und das sollst auch niemand sagen. Das ist für dich. Gott sagt, ich will dich erbauen, dich ermutigen. Nochmals 1. Korinther 2, Vers 14, das Streich rahmt es ein bei dir. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, deshalb stößt du immer auf Ablehnung, weil du die Perlen vor die Säue wirfst. Der wird dich ablehnen. Der sagt, bist du verrückt? Bist du nicht normal? Und so weiter. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, heißt es hier 1. Korinther 2, Vers 14, folgende Verse. Weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ihm fehlt das nötige Urteilsvermögen. Der kann das nicht beurteilen, weil er nicht in dein Herz hineinsehen kann. Vers 15, 1. Korinther 2. Wir hingegen, naja, danke Gott, Wir hingegen, uns hat der Heilige Geist, und der Heilige Geist bei uns ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottesgeist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Weißt, dich kann niemand richten. Lass doch die Leute schwätzen und reden und kritisieren und nörgeln und ja, schimpfen, so viel sie wollen. Du hast den Heiligen Geist und niemand darf und kann dich richten, denn, weil du stehst vor Gott. Und das vom Gottesgeist diese Offenbarung bekommen, ist es deine Wurst. Deine Wurst. Als Gläubige stehen wir vor Gott, unserem Vater. Wir sind von Gott motiviert. Über diese Dinge kann niemand urteilen, es sei denn du selbst. Und so weiter, weil es von Gottes Geist ist und von Gottes Geist dir gegeben worden ist, in dein Herz. Und Gott redet immer individuell und ganz persönlich. Der Beter schaut auf Gott. Weißt du, das ist ein Ereignis, das ist ein Erlebnis, ein aktives Erlebnis. Du weißt, mein Erlöser lebt. Die Hiobsfrau konnte sprechen, was sie wollte. Der Hiob wusste, mein Erlöser lebt. Erzähl, was du willst. Ich weiß, und das Wissen kann mir niemand nehmen. Ich weiß, ich war dabei. Der Beter verbringt seine Zeit mit Gott und Gott ist dann sein Versorger, Fürsorger, sein Betreuer. Echtes Beten ist keine Zeitverschwendung. Echtes Beten. Echtes Beten. Also die meisten können nicht beten. Echtes Beten ist, dass man vor Gott liegt, vor Gott kniet, sich vor Gott demütigt und das muss niemand sehen. Der Jude sagt, wir Juden beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand. Du musst deine Knie nicht vor deine Probleme beugen, vor deiner Krankheit. Vor deinen Sorgen, dein Kummer, deine Schwierigkeit. Du beugst deine Knie nur vor Gott. Und du betest ihn an. Und aus der Anbetung Gottes entsteht der Triumph deines Lebens. Da trittst du auf den Wagen. Wer betet, der hat mehr vom Leben. Der verstärkt sein Leben, der motiviert sein Leben. Wenn wir viel beten, Geschwister, und wir merken das ganz schnell an unserem persönlichen Leben, an unserem persönlichen Gehabe, weißt du, dann hast du Ansatz. Bei den Blasinstrumenten am Mundstück ist es so wichtig, dass du einen Ansatz hast. Und dann musst du jeden Tag üben. Pff, pff, pff. Verstehst du? Du musst immer üben. Und ich habe schon Musiker gesehen, selbst wenn sie verreisen, wenn sie spazieren gehen, immer. Pff, pff. Und damit sie Ansatz haben. Und du brauchst Ansatz an Gott. Ansatz an Gott, an seine Gegenwart. Und dann kannst du nachher die Instrumente bedienen. Und, aber du musst den Ansatz haben. Und wer viel betet, weißt du, für den bleibt keine Zeit für Krankheit, sich für die Krankheit groß zu beschäftigen und nachzugucken, was ist das, wie funktioniert das, wann kriegt man das und wann, wie kriegt man das weg. Du bist so mit Gott beschäftigt. Dann hast du keine Zeit mehr für deine Sorgen. Ja, auch das möchte ich auch noch erledigen. Verstehst du, das machst du so nebenbei, mit links. Wenn wir viel beten, haben wir keine Zeit mehr für die Angst, für den Stress. Dann bleibt keine Zeit mehr für den Ärger, der in dir kocht und du wütest und am liebsten würdest du den Kopf abdrehen. Dann sind wir so mit Gott beschäftigt, dass auch für den Teufel dir keine Zeit mehr übrig bleibt. Verstehst du, bleibt keine Zeit mehr übrig. So mit Gott in Gemeinschaft, so mit Gott, dass euch so viel zu besprechen mit ihm. Wenn wir beten, dann ist die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig. Es ist ein Ereignis, ein aktives Ereignis. Plötzlich spürst du, durch meine Gebeine geht Kraft. Weißt du, da werden deine Knochen gestärkt, da werden deine Nerven gestärkt, da werden deine Muskeln gestärkt. Wenn wir beten, wirkt Gott in der Schwachheit, in der Ohnmacht, in der Hoffnungslosigkeit, in der Situation, wo du drin steckst, da wirkt Gott. Und Gott zeigt dir, was die nächsten Schritte sind. Und den musst du natürlich hinterher gehen. Aber Gott gibt dir den Auftrag, den Impuls. Weißt du, beim Beten ist mir so oft passiert, ich bete, Herr, löse das und das, und dann plötzlich kriege ich Stimme, rufen Sie den und den, ruf den und den an. Und dann gehe ich ganz schnell ins Telefonbuch, suche die Nummer raus, und dann rufe ich den an. Und was ist, es sah so aus, als wenn er schon auf meinen Anruf gewartet hätte. Im Gebet bekommen wir die richtigen Worte, die Worte Gottes, Rhema-Wort, Logos. Plötzlich ist eine Bibelstelle dir im Kopf und geht nicht mehr aus dem Kopf raus, bis du diese Bibelstelle gefunden hast und bis du sagst, das ist meine Bibelstelle jetzt. Und du musst die Bibel als dein Buch nehmen. Das ist dein Tagebuch, dein Lebensbuch. Weißt du, im Gebet, da bekommst du Worte, von dem der Mensch lebt. Denn meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch ein jegliches Wort, das durch den Mund Gottes geht, von Gott zerkaut. Guck mal doch, die kleinen Vögelchen jetzt. Ja, jetzt sind sie schon groß, schon, jetzt wachsen schon die Federn. Aber als sie noch klein waren, verstehst du, da kommen die Mutter und die machen da einen Schnabel auf und die Mutter zerkaut es und das Zerkaute schiebt da dem Knirps in den Schnabel. Und so ist Gott, von Gott zerkaute Worte. Du brauchst also nicht nur Bibelworte, weißt du, die machen dich tot. Man kann mit der Bibel, mit der Wahrheit einen Tod schlagen. Und so viele sind schon halb krepiert damit. Weil sie sagen, ich verkrafte das nicht. Nein, das Wort Gottes muss zerkaut, zerkleinert werden. Und mit Speichel Gottes noch vermischt. Und dann, oh, das tut meine Seele gut. Gottes Worte sind Kraft und Leben, Geist und Leben, was auch immer ist. Der Beter bekommt ein Wort von Gott, eine Antwort, eine Lösung. Und die Kraft Gottes wirkt. Und die Kraft Gottes steht dem Beter zur Verfügung. Wir müssen nur abrufen. Guck mal, die warten schon, bis die Mutter kommt, diese kleine Piepmatze. Bis die Mutter kommt und bis sie was bringt. Du musst beten, Bruder, Schwester, wenn du gerade vor die schwere Wege hast, schweres durchmachen musst, schwere Entscheidungen durchtreffen musst, Situationen, wo menschliche Lösungen nicht mehr hinreichen. Seine Kraft ist eine starke Kraft, wird aktiv in dir, in dem Augenblick, wo du deine Ohnmacht fühlst und sagst, Herr, erbarm dich meine, hab Gnade mit mir, geh nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Weißt du, wenn du dessen dir bewusst wirst, du musst dich wirklich bewusst werden, nicht nur spielen. Wir spielen Theater. Gott weiß auch, wie Theater spielen und wahrhaftig sind. Sei doch ehrlich vor Gott, verstehst du, und sag, Herr, ich bin nichts, ich taug nichts, ich bin Staub. Von Staub, von Erde bin ich, zur Erde werde ich wieder werden. Ich habe nichts in diese Welt hineingebracht und werde auch nichts hinausbringen. Aber Herr, hab Erbarmen mit mir. Seine Kraft wirkt, wird aktiv, beginnt zu greifen, sobald wir uns vor ihm demütigen. Demütigen. Das heißt, durch den Staub gehen. Demütigen. Wenn wir plötzlich keine andere Hilfe mehr haben, wenn wir hilflos sind, ratlos sind, aber solange ich noch etwas weiß und mir was ausdenken kann und noch eine Adresse da irgendwo noch, eine Visitenkarte von irgendjemand habe, verstehst du? Dann bin ich noch nicht ganz hoffnungslos. Dann muss ich nochmal den anrufen. Aber wenn du alle Visitenkarten, alle Nummern, alles verpulvert hast und sagst, ich habe alles schon probiert, bin alle Instanzen durchlaufen, nichts konnte mir helfen. Herr, ich habe nur noch dich. Gott wird uns nicht früher helfen, bevor wir nicht all diese Instanzen durchlaufen. Denk an die Jünger, die ruderten. Herr, siehst nicht, wir verderben. Und da stand erst Jesus auf und griff ein. Echtes Gebet kommt aus der Not des Herzens. Weißt du, wo du kurz vor dem Herzinfarkt stehst? Du stehst, verstehst jetzt, wo du keine Luft mehr kriegst, nicht mehr atmen kannst, kurz vor der Verzweiflung, kurz vor der Kapitulation, ach, jetzt schmeiß ich doch alles hin. So, da kommt noch diese Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab. Verstehst du? Wenn dieser Moment erreicht ist, dann bitte den Heiligen Geist und sag, Gott, ich liebe dich zu sehr, ich liebe dich viel zu viel, lass mich nicht fallen. Und du wirst merken, plötzlich passiert das Wunder. Und wir müssen diese innere Kapitulation durchleben. Und kurz bevor dieser tote Punkt kommt, da wird der Herr eingreifen. Ich sage dir eins, lies 1. Könige 17 von Vers 7, eigentlich ganz, das ganze Kapitel von der Witwe in Sarepta. Lies diese Geschichte, diese Frau. Weißt du, plötzlich passiert das Wunder. Es ist ihre letzte Mahlzeit, ihr letztes Öl, ihr letztes Mehl. Von Vers 7, und es geschah nach einiger Zeit, dass das Wasser am Bach vertrocknete. Gott führt diesen Elia weiter. Da kommen keine Raben mehr und so weiter. Und der Regen kommt auch nicht. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt, im Heidenland. Bleibe dort. Weiß Gott, schickt manchmal einen in einer ganz verrückten Situation ins Heidenland, nach Sidon. Über die Grenze. Und wir müssen manchmal Grenzen überschreiten. Wir müssen manchmal Grenzerfahrungen machen, damit wir diese Wunder Gottes erleben. Geh über die Grenze, geh nach Sarepta und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf. Du siehst, wie gehorsam er ist. Er hatte das Wort vom Herrn bekommen und er machte sich auf. Und da passiert was, wenn du dich aufmachst. Und ging hin nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las noch Holz auf. Und er rief zu ihr und sprach, hol mir ein wenig Wasser. Nicht, hol mir Brot, hol mir ein wenig Wasser. Da wird Kontakt gemacht in einem Gefäß, das ich trinke. Gott verlangt zuerst mal eine Kleinigkeit. Gott testet uns, bist du bereit, ein Gefäß mit Wasser zu bringen? Konntest du dir noch irgendwo aus dem Brunnen holen? Ein wenig Wasser. Und sie war willig. Weißt du, das hatte sie noch, das ging noch. Und Gott testet uns. Bist du in Kleinigkeiten treu? In den kleinen Dingen, das, was ich dir aufgetragen habe? Bring mir Wasser. Sie war bereit. Und dann wurde der Auftrag erweitert. Noch nebenbei, während sie so geht, ja, ich mache das Prophet. Und als sie hinging zu holen, rief der Prophet noch nach und sprach, bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Der weiß gar nicht, was die Witwe davor hat. Und sie sprach, so wahr der Herr lebt, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl und ein Topf im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn etwas zum Essen richten und dann wollen wir sterben. Du siehst also, das ist der Moment, wo Gott einrichtet, wo du sterben willst. Und die Leute, die sterben wollen, leben lang und die leben wollen, die sterben früh. Deshalb, ich will sterben. Und Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Frau, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache es mir zuerst etwas, ein Gebackenes und bring mir davon zu mir heraus. Der ist nicht in die Stadt gegangen, sondern die soll ihm rausbringen, dieses Gebackene. Interessante Sache. Denk drüber nach, wie Gott arbeitet. Und dann sollst du von dem Rest leben, was du da gebacken hast. Gottes Kraft steht uns zur Verfügung. Und ich bin überzeugt, die Witwe hat gebetet, Herr, das ist meine letzte Henkersmahlzeit. Verstehst du? Und jetzt kommt diese Herausforderung. Der Beter wird herausgefordert beim Beten. Beim Beten. Gebet, Glaube und Gehorsam gehören zusammen. 3 Gs. Glaube, Gebet und Gehorsam. Und es reicht nicht aus, dass du nur betest. Es reicht nicht aus, dass du glaubst. Es muss auch Gehorsam da sein. Glaube, Gebet und Gehorsam. Gottes Worte und unsere Worte, die müssen zusammenarbeiten. Die müssen ineinander greifen. Weißt du, die nützen die ganzen Weissagungen, die ganzen Prophezeiungen, die ganzen Segnungen, die ganzen Proklamationen, die nützen das, kannst alles vergessen. Weißt du, da muss Gebet, Glaube und Gehorsam zusammen sein. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht umgesetzt werden. Die ganzen Weissagungen, du hast schon ganz eine Ordner Weissagungen vielleicht zu Hause, ganze Bibel voll von Prophezeiungen und Segnungen, was da drin steht, die müssen umgesetzt werden. Sie müssen Realität in deinem Leben werden. Die Kraft Gottes wirkt erst, wenn wir getan haben. Ja, ich bringe dir ein Glas Wasser. Aber bring mir auch noch ein bisschen Brot. Beten funktioniert, wenn wir gebetet haben und wenn der Beter auf Gott hört und wenn der Gott gehorcht. Dann funktioniert das Gebet. Was ist ja ein Ereignis? Das Gebet ist ein Ereignis. In unserer Geschichte musste Elia gehorchen. Zuerst der Prophet, der musste gehorsam sein, in diese Stadt gehen. Er musste Gott vertrauen, dass dort eine Witwe ist. Die Witwe musste gehorchen. Auch der Sohn musste gehorchen, verstehst du? Mein Brot nimmt sie und bringt dem alten Knacker raus. Verstehst du? Mein Brot. Mein Henkersmahlzeit. Wir werden dann sterben. Weißt du? Das war Halbzeit in der Hungersnot. Da werden noch 18 Monate Hungersnot kommen, verstehst du? Nicht nur jetzt kurze Zeit. Hier muss Elia was Neues lernen. Und auch die Witwe. Bete, weißt du, wenn du betest, wirst nicht du verändert, sondern auch deine ganze Umgebung, dein Umfeld, der Elia, die Gemeinde, der Pastor, die Geschwister. Wir sind in der Endzeit, ihr Lieben, und unser Glaube kommt auf den Prüfstand. Das ist vielleicht die Halbzeit erst. Ja, hier sollen wir sehen, ob wir wirklich ernst machen in der Endzeit. Ob wir nur Religion spielen, oh lieber Gott, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Verstehst? Hier zeigt sich, ob wir nur Unterhaltung suchen, einen Megakick und weiß ich noch. Weißt du, hier wird sich zeigen, in der Endzeit wird sich zeigen, warte mal in den nächsten Wochen, Monate, Jahre, wenn es überhaupt so lange dauert. Wahrscheinlich wird es dir gar nicht so lange dauern. Da wird es sich zeigen, ob wir unseren Glauben wirklich ernst nehmen oder wir nur so oberflächliche, laue, träge Christen sind. Nur in Sarepta war eine Witwe, die würdig war, von Gott versorgt zu werden. Im ganzen Land gab es viele Witwen. Gemeinde, vor uns liegen noch schwere Zeiten, was es auch immer heißt. Vor dir persönlich liegen noch schwere Zeiten. Die Zeiten werden nicht leichter. Die Welt wird noch böser. Die Spannungen werden noch größer, noch extremer. Die Menschen werden noch hasserfüllter werden. Die werden sich hassen. Weißt du, die Flüchtlinge werden die Einheimischen hassen und die Einheimischen werden die Flüchtlinge hassen. Und das wird ein Hass werden, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die Liebe wird bei vielen erkalten, sogar bei Christen. Hier wird nur zählen, ob wir gehorsam sind im Gebet, ob wir eine Beziehung zum Herrn haben. Es reicht nicht aus, nur ein theologisches Wissen von ihm, was Gott ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, vergiss den ganzen theologischen, das ganze theologische Zeug, das rettet dich nicht. Kann dich gar nicht retten. Dich wird auch der ganze Humanismus nicht retten, der ganze Sozialismus. Du kannst das Geld den Armen geben, dein Leib verbrennen lassen, sagt die Bibel, dass es nichts nütze. Du brauchst die Liebe zu Gott zuerst einmal. Das ist das Wichtigste. Das ganze Weissagen, die ganzen Zeichen und Wunder und so weiter werden wenig nützen. Das ganze prophetische Reden, lies mal 1. Korinther 13, was ist, nur die Liebe zählt. Weißt du, viele Christen denken, nur der Küchendienst von der Martha ist wichtig. Nein, Marie hat das gute Teil erwählt. Sie saß zu den Füßen Jesu. Sie hat das gute Teil erwählt. Sitzt du schon, sitze ich schon zu den Füßen Jesu? Das ist die große Frage. Höre ich auf ihn? Bin ich in der Kammer bei ihm? Weißt du, die Martha kam raus aus der Küche, ins Wohnzimmer oder in der Kammer, wo Jesus saß oder vielleicht auf dem Balkon draußen. Die Frage ist, lernst du von ihm? Hörst du auf ihn, wie die Maria? Kann ja zu dir sprechen. Gebet ist nicht nur Einbahnstraße, dass du nur zu Gott redest. Da redet Gott auch zu dir. Gebet ist keine Einbahnstraße. Hier ist Zwiesprache. Die Frage ist, kannst du wirklich beten? Oder brauchst du vorgeschriebene Gebete, so gedruckte Gebete? Ich habe Gebetsbücher, so aus der Zeit von Kaiser noch. Weißt du, da bitten sie für die glückliche Niederkunft der Kaiserin und so weiter. Das ist alles schön und gut, dass du für die Menschen betest. Aber die Gebete sind ganz anderer Art. Du brauchst Gebete, die aus deinem Herzen kommen, wo du zum Herrn rufst. Weißt du, wo du deinen Fall in deine Hände nimmst und zum Herrn gehst und sagst, hier Gott, nimm das, nimm mir aus der Hand, mir ist es zu schwer, die Last ist zu hart, die bedrückt mich so, ich ersticke. Und dann erst merkst du, hier kann mir der Herr helfen. Elia kannte seinen Gott vom Bach noch her. Weißt du, dort wurde er von Raben wunderbar versorgt. Das ist doch schön. Jetzt kommen die Raben. Aber jetzt wird er anders versorgt, auf einer ganz anderen Form. Und das ist ein aktives Erlebnis, Ereignis. Es ist jeden Tag, segnet er das Stück Mehl oder diesen Topf Mehl und das bisschen Öl und dann wird es gebacken. Da erlebst du seinen Schutz täglich, persönlich. Geschwister, wenn wir es nicht gelernt haben, persönlichen Schutz Gottes, persönliche Gegenwart Gottes, persönliche Versorgung des Herrn, persönliche Befreiung des Herrn, seine persönliche Hilfe, wir werden nicht durchkommen. Das kann ich schon dir heute schriftlich geben. Wir schaffen es nicht in der Endzeit, in der schwierigen Zeit, wo es heißt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Wegen der Auserwählten wird die Zeit verkürzt, ihr Lieben. So, wer noch nicht gelernt hat, in der Not zum Herrn zu schreien, wer nicht so eine Kammer hat, ein Plätzchen, ein Ort, ein Altar, wo er zum Herrn rufen kann und vor dem Herrn liegen kann, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Der wird verzweifeln in diesen Nottagen. Und wer einmal errettet werden will, der muss jetzt schon anfangen, seine Arche zu basteln. Wie der Noah. Du musst an deiner Arche selber das Holz tragen. Noah, der war nicht mehr der Jüngste, der war schon einige hundert Jahre alt, als er die Arche anfing zu bauen. Für 120 Jahre hat er dann dran gebaut. Du musst selber für dein Heil sorgen, für die Fundamente deines Glaubens. Die Welt wird erschüttert werden. Und mach dich gefasst, was sich unten in Syrien sich zusammenbraut. Ich denke, manchmal lese ich und irgendwann werde ich darüber predigen. Ich habe schon eine Botschaft bezüglich Gog und Magog. Marschiert auf, und zwar in vollen Zügen. Was Russland macht, was China macht, was Iran macht und so weiter. Was die Araber machen, die ISIS. Für mich ist die ISIS, die ganze arabische Welt, das sind diese Armee mit 200 Millionen Soldaten von Offenbarung Kapitel 9, Vers 16. Das ist die Armee, die aufmarschieren wird über den Euphrat. Und die kommen da von Bagdad, die ISIS. Weißt du, da kommt was, da passiert was. Und Israel wird noch ganz große Probleme erleben und wird vielleicht ganz ausgelöscht werden. Ja, lass uns nicht da groß an den Sieg Israels denken. Gott hat seinen Plan. Gott hat seinen Plan mit der Weltgeschichte, mit der Heilsgeschichte. Aber wo wirst du bleiben? Deshalb heißt es bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Du weißt jetzt, es wird langsam kalt. Die Zelte sind nicht beheizbar. Du siehst also, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Deshalb sorge für Energie, dass du in deinem Glauben ein Fundament hast. Egal, was dann passiert, mir ist egal. Der Leib kann verderben, aber meine Seele ist in guten Händen. Und Gott wird mich durchbringen. Psalm 91. Du solltest Psalm 91 proklamieren, proklamieren, proklamieren. Diesmal, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wenn du alte Bilder anguckst von Hiroshima, guck dir mal alte Bilder, irgendwo findest du noch in irgendeinem Buch, in einem Lexikon oder wo auch immer, da ist ein weißes Haus. Das alles ist in Schutt und Asche. Alle anderen Häuser sind in Schutt und Asche. Da steht ein weißes Haus. In diesem weißen Haus wohnten Mönche. Und der Abt hat sich als Gewohnheit sich gemacht, dieser Mönch, wir beten jeden Tag Psalm 91. Alle Häuser sind untergegangen und dieses eine Haus blieb stehen. Ein Wunder, verstehst du? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, kann eine Atombombe fallen, der wird es überleben. Und die haben es überlebt im Haus. Verstehst du, auch Fenster sind in Trümmer gegangen, aber die haben gebetet, der Herr ist mein Schirm, mein Schutz. Und wenn 1.000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der Seite fallen, dich wird es nicht treffen. Wir sollen viel mehr lernen, zu beten, Psalmen zu beten, Worte Gottes zu beten. Denk, was der David gebetet hat, der hat Worte Gottes gebetet. Und dann kannst du diesen Riesen begegnen, auch wenn Bomben vom Himmel hageln. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, jetzt muss ich den Übergang finden. Weißt du, Gott will uns bereit machen, um die Katastrophe zu überleben. In Lukas Kapitel 23, von Vers 28 heißt es, Jesus wandte sich um zu den heulenden, frommen, religiösen Menschen. Oh Jesus, jetzt kreuzigen sie dich. Dann sagte ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch und selbst und eure Kinder. Ein ernstes Wort, weint über euch und eure Kinder. Denn siehe, es wird eine Zeit kommen, da wird man sagen, selig sind die Unfruchtbaren, die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen, zu den Bergen fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Das passierte 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Dann wird man sagen, nein, und da ist ein Wort, was mir so groß geworden ist, was man tut an dem grünen Holz, was wird dann mit dem dürren Holz? Wenn man das schon am grünen Holz, am Lebende, an Heilige, an Gerechte, an gottesfürchtige Menschen macht, was wird dann an diesem dürren Holz? Was wollen die dürren Christen, verstehst du, die nicht im Herrn sind, die kein Gebetsleben haben, die nicht keine Beziehung zu Gott haben? Gebet ist ein aktives Ereignis. So die lauen Christen, die Sonntagschristen, die nur so Sensationschristen, die Namenschristen, diese unterentwickelten Christen, wo wollen die bleiben, wenn schon an einem grünen Holz so verfahren wird? Wollen die zurückgebliebenen Christen, die Unterbelichteten, die Seichten, die Oberflächlichen, die gleichgültigen Christen bleiben? Ein ernstes Wort, denkt drüber nach. Wo wollen sie bleiben? Ich, weißt du, mir ist zum Heulen, wenn ich manchmal sehe, so manche Christen, die nehmen das Heil auf die leichte Schulter. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber es gibt kein Morgen manchmal. Und es wird keins geben. Wir sollen beweinen und bedauern, nicht Jesus, sondern uns selbst. Aktives Ereignis. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann merkst du, verstehst, wie lau, wie oberflächlich, wie träge du bist. Ja, Matthäus 11, Vers 12, da heißt es, es spricht zwar über Johannes den Täufer, aber das gilt für alle Gläubigen, bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Das Himmelreich leidet Gewalt. Gebet ist ein aktives Ereignis. Da stehst du und da kann man, Herr, bitte erbarm dich meiner, Herr, steh zu mir, hilf mir, stütz mich, hilf, sonst komme ich nicht durch, ich überlebe nicht. Wenn schon das grüne Holz in den Ofen geworfen wird und verbrannt wird. Was will das Dürre? Wahre Gemeinde Jesu besteht aus Überwindern, aus siegreichen Menschen, die über Sünde und Teufel stehen. Jesus sucht keine Fans, die begeistert, Jesus, wir lieben dich. Halleluja! Die sucht er nicht. Die sein Brot essen, 5.000 und die Tausende, die geheilt werden. Weißt du, Jesus braucht nicht die Leute, die sich für ihn interessieren und von ihm begeistert sind. Er sucht Nachfolger. Was sagt er? Sagt nicht Herr, Herr. Es werden nicht alle, die nur Herr, Herr sagen, das Reich des Himmels kommen, sondern die tun den Willen des Vaters. Beter sind Menschen, die plötzlich entdecken, du, ich bin nicht ganz im Willen Gottes. Wahre Beter ziehen keine Schuhe ab. Und sie wollen Jesus nicht begeistern. Und sie interessieren sich nicht nur für Jesus. Wahre Beter kennen den Herrn, dienen dem Herrn. Sie wissen, wo ihr Stall ist. In den Sommerferien war für mich so schön, in der Sowjetunion, damals in Litauen. Jede Familie musste mal eine Woche die Kühe draußen weiden und hüten. Und wenn man die Kühe dann, wir mussten nur die Kühe ins Dorf treiben. Und jede Kuh, jedes Rindvieh wusste, wo sein Stall ist. Weißt du, ins Dorf, da lief die Kuh zu der Familie, und da mussten sie nur anbinden. Sie kannten ihr Stall. Aber viele Christen, die Bibel sagt so, der Ochse kennt seinen Stall, seinen Herrn, aber mein Volk weiß nicht, wo es hingehört. Viele Christen wissen gar nicht, wo sie hingehören. Sie wissen nicht ihre Heimat. Sie haben kein inniges Verhältnis mit ihm. Ja, ich gehöre dahin und gehe dorthin und mal dort in der Versammlung. Aber also, Gott kann an uns nur arbeiten, wenn wir beständig sind. Bleibet in mir. Jesu Kraft wirkt, wenn wir jeden Tag zu ihm kommen, jeden Tag mit ihm reden, jeden Tag diese Auferstehungskraft erleben und jeden Tag verwandelt werden. Wahre Beter sterben täglich und stehen täglich auf. Wahre Beter erleben täglich ihre Ohnmacht. Oh Herr, heute bin ich so schwach. Ich würde gerne mich auf die andere Seite drehen und noch weitermachen. Nein, weißt du, wahre Beter erleben täglich ihre Schwäche. Ich will mal die andere Seite des Glaubens zeigen, was es ist. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der Herr zum Paulus. Wahre Beter erleben täglich ihre Nichtigkeit. Ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Wahre Beter erleben täglich, ich muss das loslassen, ich habe noch viel zu viel, ich schleppe noch viel zu viel mit. Ich muss noch viel zu viel bei mir aufräumen und aufarbeiten. Und das Gebet ist, was Gottes Arm in Bewegung setzt. Gegen seine Kraft kann niemand was ausrichten, aber bis man dahin kommt, dass seine Kraft über einen wirkt. Wir müssen da hier uns einfach mehr und mehr dem Herrn hingeben. Das Gebet ist ein aktives Ereignis. Niemand kann dir widerstehen, wenn Gott in dir wirkt. Weißt du, dann überwindest du alle dunklen, finsteren Mächte. Und deshalb, wir müssen das hier lernen. Jesus hat das Judentum überwunden, das Heidentum besiegt, das römische Imperium besiegt, also Jesus und seine Jünger. Als Kaiser Konstantin dann zum Glauben kam und Christentum annahm, dann schrieb er, gesiegt hast du, o Galiläa. Verstehst du? Jesus hat überwunden. Deshalb nicht nachgeben. Und wie viele Märtyrer gab es in der Urgemeinde? Jesus war der erste Märtyrer der ganzen Sache. Bis heute, seine Macht, seine Möglichkeiten sind noch nicht erschöpft. Und er wird den Antichristen und den falschen Propheten vernichten. Die Hure Babylon wird er schleifen. Und wenn du die Offenbarung liest, das ist die Blaupause. Weißt du, wenn du betest und sagst, oh Gott, ich danke dir, schau her, in den letzten Abschnitten der Bibel, da sind die Verheißungen, gefallen ist sie. Halleluja, das ist ein Halleluja. Gefallen ist die ganze Zivilisation, die ganzen Freimaurer, die ganzen Humanisten und die ganzen Faschisten und die ganzen Sozialisten. Die sind gefallen. Das ist der Triumph des Herrn. Weißt du, die Offenbarung, fang an, mit der Offenbarung zu leben. Verinnerliche das. Wenn wir beten, wir sollen auf den Sieg Jesus schauen, nicht auf Golgatha, sondern das Grab ist leer. Halleluja. Er ist vom Ölberg in den Himmel gefahren. Wir sollen auf die Ewigkeit schauen, auf das, was Jesus kann und was Jesus ist. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist ein Ereignis, wenn du dem begegnest. Verstehst, er hat alle Macht. Fang an, ganz bewusst zu beten. Bete alle Zeit für alles. Egal was ist, dann geh in die Kammer und pack alles aus. Bei vielen Christen ist das Gebet so ähnlich wie ein Wagenheber. Man setzt nur ein, wenn man Plattfuß hat. Verstehst? Aber das ist zu wenig. Gott ist kein Nothelfer, kein Reserverat. Nein, wir sollen permanent mit ihm verbunden sein. Gebet ist ein aktives Ereignis, es passiert etwas. Wenn wir beten, handelt Gott. Das hat Auswirkungen auf meine Gesundheit, auf meinen Geist, auf mein Gefühl. In Lukas 18, Vers 7 heißt es, sollte aber Gott nicht Recht schaffen, auch denen, die seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, sollte Gott nicht Recht schaffen. Und dann erzähle er die Geschichte von der Witwe. Du bekommst Recht, wenn du nicht aufhörst, wenn du vor Gott stehst und sagst, Herr, ich lass dich nicht. Egal, lebendig oder tot, ich lass dich nicht. Das Gebet ist eine wesentliche Funktion der Seele. Es ist das Atmen der Seele. Der Beter atmet Himmelsluft ein, isst Manna, trinkt frisches Wasser aus dem Felsen. Ist das einfachste, aber das tiefgreifendste Erlebnis, Erfahrung, Betätigung des Glaubens. Johannes 16 in diesem Abschnitt heißt es, bis jetzt habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. In Lukas 11, Vers 9 und folgende Verse. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und jeder Anklopfende, dem wird es aufgetan. Wenn es wahr ist, lass es bleiben. Wenn es nicht wahr ist, schneide es aus deiner Bibel raus. Da hat nichts zu suchen. Aber ich bin überzeugt, Wort Gottes ist wahr. Aber das Bitten muss spezifisch sein. Wir sollten nicht übel bitten, sondern so wie es recht ist. Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts. Warum? Weil ihr übel bittet. Übel, übel, übel. Denk, was das ist. Übel bitten. Wir bitten um mehr, als nur unseren Mangel auszufüllen. Was wir brauchen und bedürfen. Das ist übel, zu viel. Und Gott verschleudert sich nicht. Gott ist sehr spezifisch, sehr genau. Echtes, wahres Gebet ist ein aktives Gebet. Und ich sage dir, wie wir richtig beten sollen und aufhören sollen, übel zu bitten. Wir sollen zuerst mal um das Reich Gottes bitten. Alles andere ist übel. Wir sollen zuerst mal um die Ehre Gottes bitten. Wir sollen um Heilung bitten. Herr, ich will gesund werden, damit ich dir besser dienen kann, damit ich lauter predigen kann, damit ich mehr geben kann, damit ich dir für dich arbeiten kann. Herr, das ist richtig beten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Warum willst du gesund werden? Warum willst du reich werden? Warum soll es dir gut gehen? Warum willst du Kraft haben? Damit du noch mehr für Gott was tun kannst. Wenn Gott an erster Stelle in deinem Leben steht, alles andere ist übel. Damit du ihn besser verherrlichen kannst, damit du im höheren Chor singen kannst. Ja, alles andere ist übel. Epheser Kapitel 6, Vers 18 und folgende Verse. Damit du wirkungsvoller für den Herrn da sein kannst. Epheser 6, Vers 18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Fang an, für die Gemeinde zu beten, für die Geschwister zu beten. Nicht, Herr, segne mich, Herr, stärke mich, Herr, heile mich, Herr, schütze mich. Fang an, für andere zu beten. Und wenn du für andere betest, der Segen kommt auf dich wieder zurück. Aber alles andere ist übel. Egoisten werden von Gott nicht gesegnet. Fang an, alle zu segnen. Auch die Geschwister, die ein bisschen anders sind. Wie heißt es? Betet für alle Heiligen und auch für mich, den Apostel Paulus, oder ich könnte sagen, für mich als Pastor. Dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin. Und ich bin in Ketten gelegt, spricht Paulus, dass ich in Freimut davon rede, wie ich es muss. Verstehst du? Damit der Pastor das Evangelium predigen kann, bete dafür. Die Urgemeinde betete für ihre Leute. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen, nicht, das schmerzt mir. Nein, sieh ihr Drohen, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, das Wort, dein Wort. Und das sind Gebete nach dem Willen Gottes. Alles andere sind üble Gebete. Herr, hilf mir, dass ich einen Parkplatz finde. Es ist nett, dass du deinen Parkplatz findest, aber das findest du auch, wenn du nicht betest. Also ich finde meinen Parkplatz auch, wenn ich nicht bete und mich sogar ärgere und mir den Parkplatz wegschnappt. Alles schon passiert. So, das sind Gebete, die Jesus groß machen, damit die Knechte mit Freimut ein Wort verkündigen, die Wahrheit verkündigen, damit der Leib Jesu gebaut wird, dein Reich schneller vollendet wird, dass die Menschen in der Nachfolge Jesu treten. Das sind Gebete, die Gott hört und hören möchte. Und wenn du in der Kammer bist, fang an, für diese Leute zu beten. Für die Leute, die mal in den Gottesdienst waren, die dir irgendwo aufgefallen sind, die dir irgendwie, ja, deine Gedanken plötzlich kommen und Gott wird dir die Leute zeigen, für die du beten kannst. Und du sagst, ja, ich habe keine Arbeit. Fang an zu beten. Das ist ein aktives Ereignis. Dann hast du so viel Arbeit. Das ist geistliche Arbeit. Für Menschen Fürbitte zu tun. Und für mich. So, als Pastor. Oder den Evangelisten, der irgendwo jetzt reist und du hörst jetzt, der ist jetzt in Afrika, bei den Menschenfressern in irgendwo auf Neuseeland. Das gibt's alles noch. Oder in Gebieten wie Irak, verstehst du, da werden Leute gekreuzigt von der ISIS, für solche Leute zu beten. Du weißt, da ist irgendjemand und Gott zeigt dir, du hörst von bestimmten Namen. Gebet ist ein aktives Ereignis und die Folgen werden sein und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Städte bewegten sich und plötzlich gehen sie wieder raus und predigen draus das Evangelium. Echte Gebete bauen das Reich Gottes, fördern das Reich Gottes. Wo man das Reich Gottes baut, wo man die Sache Gottes fördert, wenn man den Zehnten in die Gemeinde bringt, das Reich Gottes unterstützt, damit das Wort Gottes verkündigt wird, werden die Fenster des Himmels aufgetan. Und dort gibt es Brot, die Fülle. Dort geht es allen gut. Und geht es der Gemeinde gut, geht es auch dir gut. Geht es der Gemeinde schlecht, geht es auch dir schlecht. Das kannst du also ganz an einer Hand abzählen. Sorg für den Herrn und der Herr sorgt für dich. Für seine Sache. Und dann, wenn der Herr für dich sorgt, wirst du nichts vermissen. Echtes Gebet ist ein aktives Ereignis. Da passiert was. Das sind keine leeren Worte. Auch wenn sie in Schwachheit gesprochen werden, gestammelt und gestottert werden. Aber das sind Worte, die wirken etwas. Oh Herr, segne den, segne den, segne den. Und dann leg dir eine Liste an. Fürbitte für die Menschen, die du in dem Himmel, im Himmel sehen möchtest. Ob du die siehst oder nicht, das ist jetzt egal. Aber deine Gebete gehen nicht verloren. Geh diese Liste durch. Im Gebet entdecken wir die Heiligkeit Gottes und unsere Sündhaftigkeit. Im Gebet entdecken wir unsere Unwürdigkeit, unsere Armut, unsere Verlorenheit und seine Kraft und seine Macht. Denn dein ist das Reich und dein ist das Reich und dein ist die Herrlichkeit. Im Gebet bekommst du Ehrfurcht vor Gott. Mein Gott, mein Vater. Die Liebe zu Gott. Dein Gebet verwandelt uns. Das, was Großes macht, der Kleine, und was Kleines macht, ist groß. Der Umgang mit Gott verwandelt uns. Die Ehrfurcht vor Gott verwandelt uns. Weißt du, plötzlich hast du Respekt vor Gott. Mein Gott, hoch vor dir zittert Himmel und Erde. Je mehr wir Gott preisen, desto mehr geschieht es. Desto kräftiger werden wir. Desto gläubiger werden wir. Der Herr muss es tun. Weißt du, du hast dein Zeugnis gegeben, du hast Christus bekannt und jetzt muss der Herr das Herz auftun, so wie er das Herz der Lydia aufgetan hat. Jetzt muss der Herr die Menschen die Augen öffnen, das Verständnis öffnen. Beten ist sich Gott überlassen und andere Gott überlassen. Das ist Beten. Ich überlasse mich Gott. Und ich überlasse jetzt andere auch Gott. So, dein Wille geschehe, wie du das haben willst. Und dann wirkt der Herr mit folgenden Zeichen und Wunder. Wenn du betest, jetzt noch ganz schnell ein Gedanke, was ich loswerden will. Gott gibt dir Hilfe zur Selbsthilfe, wenn du betest. Er gibt dir keinen Fisch, er gibt dir einen Angelhaken und gibt dir nicht mal den Wurm, den musst du selber suchen. Weißt du, viele sind erstaunt, wie Gott ihre Gebete erhört oder nicht erhört. Er hört sie anders, als sie denken. Sie bekommen einen Angelhaken und keinen Fisch. Beter, sie bekommen Samen statt Äpfel, damit sie den Samen in die Erde stecken und dann Äpfelbäume pflanzen. Sie bekommen das Saatgut, nicht eine fertige Ware. Beter bekommen nur das Saatgut für Obst, Gemüse und was weiß ich sonst noch was. Gebetserhörungen, es ist einfach, du redest mit Gott und er gibt dir die Voraussetzungen, dass du jetzt Fische fangen kannst. Josef betete und Gott hat ihn errettet. Moses betete und der Herr teilte das Wasser. Weißt du? Und der musste selbst durch das Meer hindurchgehen. Für Gott ist nicht so schwer, das wissen wir. Aber wir müssen bereit sein, dann das zu tun, was er uns sagt. Und jetzt wirf das Netz oder wirf den Angelhaken auf die andere Seite. Gebet ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk des Himmels. Und wir sollen es einfach nur jetzt diese Inspiration, die Gott gibt, mein Angelhaken. Und jetzt gehe ich fischen, jetzt gehe ich fischen, jetzt gehe ich fischen. Weißt du, und Gott zeigt, was du für deine Gesundheit tun kannst. Weißt du, nicht nur beten, sondern vielleicht auch die Ernährung umstellen, vielleicht auch deine Verhältnisse ordnen. Und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, die ganze Dinge aufräumen, die jetzt dich krank gemacht haben, dich belastet haben, dich bedrückt haben und dir Not bereitet haben oder die finanzielle Mangel. Alles, was, lass dich vom Herrn zeigen, was ist dran? 1. Johannes 3, Vers 22 noch eine wunderbare Verheißung. Alles, was wir von ihm erbitten, bekommen wir auch. Aber als Samenkörner, als Angelhaken, als Netze, als Handwerkzeug arbeiten müssen wir damit. So wir bekommen. Und Gott lehrt uns, wie wir arbeiten müssen, wie wir mit dem Hammer umgehen, dass wir uns nicht ständig auf die Finger klopfen und anderen auf die Finger klopfen, sondern wie wir einen Nagel in die Wand schlagen. Gott wird uns zeigen, wie wir mit den Schraubenschlüssel umgehen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit ist es, was uns frei macht. Herr, und es gibt so viele Dinge, was wir mit dir besprechen möchten. Zeig uns, wo unsere Kammer ist. Zeig uns, wo wir den Altar aufbauen sollen, für uns persönlich. Und wo wir nur wir mit dir reden und sonst mit niemand anders, wo wir einfach die Zwiesprache mit dir führen, wo wir unser Herz dir ausschütten können. Herr, dass wir diese geheimen Orte entdecken, das muss der Feind nicht wissen, das muss niemand wissen, die Tür muss zu sein, die Tür muss verschlossen sein, dass wir hinter verschlossenen Türen mit dir reden. Und das sind Geheimnisse, die wir mit dir besprechen. Und du wirst es vergelten, öffentlich, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns hilfst und dass du dich uns beweist und uns offenbarst. Segne alle meine Geschwister, die jetzt irgendwo eine Not haben. Und wir haben so viele Geschwister, die mit Nöten durch die Welt laufen. Herr, zeig auch den Weg, wie sie aus diesen Nöten, aus diesem Dilemma herauskommen. Es gibt einen Weg und das ist, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Dass deine Verheißung steht und deine Verheißung gilt noch und wir halten uns an dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und geht in Erfüllung. Und wir werden bekommen, was wir erbitten. Herr, denn du bist wahrhaftig. Amen.